Ja, und ich mache mit dem Dank weiter. Einmal, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und dann weiter danke für eine tolle Vorbereitungszeit, die ihr mir geschenkt habt. Die war sehr, sehr reich gefüllt. Ja, mit Staunen, auch mit Traurigkeit, mit vielen Fragen. Dann auch so Impulsen und Antworten und auch wieder Freude. Ich habe das sehr genossen. Und wenn ein bisschen was rüberkommen kann von dem, was ich euch erzähle, dann freut mich das auch schon wieder. Ja. Und wenn du da nichts mitnehmen kannst, dann bleibt uns eine Hoffnung. Es gibt nämlich heute ein Abendmahl. Und bei einem Abendmahl ist eigentlich für jeden etwas dabei. So, und das entspannt mich im Moment. Dann geht so ein bisschen der Druck raus. Ich habe Johannes 15, Vers 14 als Text. Und wenn du eine Bibel hast, hast du einen Vorteil, weil ich mich nicht so an Johannes 15, Vers 14 so alleine halte, sondern hier und da hinspringe. Ich sage dann, wo ich hinspringe. Dann kannst du gucken, ob es sich auch so verhält. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes 15, Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ja, jetzt habe ich hier was verborgen. Ich mache das jetzt mal weg. Das ist eine Figur. Die meisten von euch werden diese Figuren kennen. Es ist ein Vater, dessen Gesicht könnte dein Gesicht sein. Es könnte auch das Gesicht einer Mutter sein. Es steht sein Sohn dabei. Und er hat seine Hand auf der Schulter des Vaters. Und dieser Sohn, das Gesicht des Sohnes, könnte dein Gesicht sein. Es könnte auch eine Tochter sein, die dein Gesicht trägt. Und der linke Arm des Vaters ist um das Kind geschlungen und das Kind nimmt seine Hand nochmal auf die Hand des Vaters. Für mich ein Symbol von inniger Freundschaft, von Verbundenheit, Herz zu Herz. Und unser Thema heute soll Freundschaft sein, Freundschaft mit Jesus. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, aber Freundschaft mit Bedingungen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch gebiete. Dies gebiete, wie klingt das bei dir? Da ist eine Bedingung verknüpft mit dieser Freundschaft. So im Umkehrschluss, wenn ich das oder das nicht tue, dann bin ich Jesu Freund nicht mehr? Fragezeichen. So, jetzt fange ich an zu springen. Ich skizziere etwas das Umfeld dieses Textes, dieses Wortes von Jesus. Ich beginne im Johannes 13. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Dieser Akt des Dienens, da heißt es, Jesus legt sein Obergewand aus, nimmt eine Schürze, holt sich das Wasser, was für Fußwaschung damals auch üblich war, und wäscht den Jüngern die Füße. Zu meinem Freund Petrus kommen wir später. Jesus feiert mit den Jüngern das Passamahl und er sagt dazu, es hat mich gelüstet eigentlich. Es war mir ein starkes Bedürfnis, das mit euch zu feiern. Und einer seiner Freunde wird ihn später verraten, der sitzt aber noch jetzt bei Tisch. Und Jesus weist die Jünger auf eine Gabe, auf eine Stärke hin. An eurer Liebe untereinander werden die anderen Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger, meine Jünger seid. Dann kommt mein Freund Petrus und der hat zwar sein Schwert noch nicht dabei, weiß aber zu Hause, wo es liegt und kann er im Moment holen. Und er sagt, Herr, ich gehe mit dir den Weg, wo Jesus ihm gesagt hat, kannst du jetzt nicht mitgehen? Petrus sagt, das kann gar nicht sein. Wir sind mit dir bisher gegangen. Ich gehe mit dir. Wenn die dich alle verlassen, ich hole nochmal mein Schwert und dann kämpfe ich für dich. Ich werde mein Leben für dich lassen. Und Jesus sagt ihm nur einen Satz, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Dann offenbart Jesus den Vater im Himmel und sagt, wer mich gesehen hat, also mich, Jesus, der hat den Vater gesehen. Und in der damaligen Zeit war das die Gotteslästerung erster Art. Wie kann ein Mensch sagen, dass, wenn man ihn anschaut, dass man Gott, den heiligen Jahwe, sieht? Das geht gar nicht. Und das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und dann dieser starke Satz, der ganze Bibliotheken gefüllt hat, der so viel Ratlosigkeit in uns Christen ausgelöst hat und so viel Hoffnung auch gebracht hat und wieder zerschmettert hat: Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Johannes 14, Vers 14. Wie viel Hoffnung, wie viel Verzweiflung, wie viel Verletzung ist mit diesem, ja, mit diesem hoffnungsvollen Ausspruch verbunden. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dann sagt Jesus, ich werde gehen. Die Jünger haben noch nichts verstanden. Wir wissen nicht, was der Meister da sagt, aber wir hören mal weiter zu. Der Heilige Geist wird kommen. Der Parakletos, der Beistand, der Anwalt, der Tröster, eure Kraft. Das sagt Jesus im Johannes 14. Und dann Vers 19 im gleichen Kapitel. Ich lebe, werdet ihr auch leben. Ich lebe, ihr werdet auch leben. Und dann das innige Bild vom Weinstock und von den Reben. In der damaligen Zeit, in diesem Kulturkreis, für jeden ganz, ganz eingängig. Jeder, der das hörte, wusste, da habe ich meinen Weinstock stehen oder der Nachbar hat auf dem Boden seinen Weinstock stehen. Wie muss der beackert werden? Wie ist das mit der Nahrungszufuhr? Wie wird der Wein, wie wird die Traube? Ein Bild, was für jeden klar war. Der Weinstock und die Reben, da fließt etwas durch, da wird Frucht gebracht. Und Jesus sagt, das Verhältnis von ihm und zu seinen Jüngern ist so wie der Weinstock und die Reben. Und da Jesus schon dabei ist, geht es im Weiteren noch eine Lektion über Verfolgung und schließlich das Wirken des Heiligen Geistes, also der Kraft, die auf die Jünger kommen wird. Und schließlich noch die Ankündigung, dass das tolle Zusammensein wie bisher so nicht mehr sein wird. Wir würden pädagogisch sagen, also so eine geballte Macht von Informationen, die überfordert die Zuhörer. Die konnten damals nicht mitschreiben, die vergessen das alles. Ja, stimmt, wenn es Lektionen wären, wäre das so. Aber es sind keine Lektionen. Es ist sicherlich in dieser geballten Dichte so einmalig, so als ob Jesus wüsste, die Zeit läuft jetzt ab, ich möchte Folgendes noch weitergeben. Und es geht um dieses Weitergeben von Leben, keine Lektion. Und Jesus ist völlig locker. Er sagt im Grunde genommen, du brauchst nichts mitschreiben. Auch wenn du es jetzt vergisst, es ist nicht schlimm. Letztlich zählt der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit wird dich erinnern an alles das, was dann für dich dort und zu der Zeit wichtig ist. Letztlich bleibt, und ich fasse jetzt mein Umfeld zu diesem eigentlichen Text, Johannes 15, Vers 14 zusammen, eigentlich ist von einer tiefen, innigen Nähe und Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern die Rede. Und Jesus, das hatte ich gesagt, wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt, ich wasche euch die Füße, damit ihr Anteil an mir, dem Meister und dem Herrn habt. Ich erinnere mich an meine erste Fußwaschung. Ich war eingeladen zu einem Dienst bei den Adventisten und die Adventisten, wenn die Abendmahlsgottesdienst haben, haben die traditionell eine Fußwaschung dabei. Also Uhrzeit und Tag war klar und Abendmahl mit Fußwaschung war auch klar. Ich merkte erst, dass mir es nicht mehr klar war, als ich den Hörer aufgelegt hatte. Ich denke, Fußwaschung, ja, biblisch ist das ja, aber wie läuft das ab? Und keine Ahnung. Also ich habe nochmal zurückgerufen, muss ich noch irgendwas bedenken, irgendwas mitbringen für diese Fußwaschung? Nein, sagt der Bruder dort, nein, alles klar, wir haben Handtücher da, wir haben so Schüsseln da, ist sozusagen, er merkte, ich war so etwas, wie wird das werden, ungewohnt, noch nie gemacht, ganz locker, du kommst, kein Problem, das läuft alles. Ich muss sagen, dass ich an diesem Morgen wegen meiner Predigt überhaupt nicht aufgeregt war, ich war ziemlich aufgeregt, was wird das mit dieser Fußwaschung? Und was ich erfahren habe, war, es war sehr ungewohnt, es war sehr intim Und ich habe einem Bruder die Füße gewaschen, vielleicht etwas unsicher, und er hat mir die Füße gewaschen, vielleicht etwas sicherer, weil er das schon oft kannte. Den kannte ich gar nicht. Und ich habe doch gespürt, es ist eine Nähe und eine Tiefe auch in der Symbolik, in diesem Ritus drin, was mich dann sehr, sehr angerührt hat. Es war meine erste Fußwaschung, die ich miterlebt habe. Und ich kann es ein Stück weit nachempfinden, was Jesus das Anliegen war. Als Petrus, mein liebster Freund Petrus, sagt, nein, nie und nimmer sollst du mir meine Füße waschen. Ey, wie geht das an? Du bist der Herr und ich kämpfe für dich. Du bist der Herr, du bist der Meister. Wie kannst du mir die Füße waschen? Und Jesus sagt, wenn ich dir jetzt deine Füße nicht wasche, das sind deine Standpunkte, deine Lebenseinstellung. Da, wo du sagst, hier stehe ich. Da will ich den Weg gehen. Wenn ich dir jetzt nicht diene an dieser Stelle, dann hast du ein Problem. Dann sind wir nicht in dieser richtigen Nähe. Und Petrus, mein Freund, typisch Petrus, der sagt, okay, wenn der Meister das so meint, dann pass mal acht, dann gleich ein Vollbad. Weil wenn ich es haben will, dann komplett. Nicht nur die Füße, sondern richtig voll. Und da sagt Jesus, Petrus, lass jetzt mal sein. Ich wasche dir jetzt die Füße und da ist alles drin. So. Und das ist für mich ganz eng verbunden, dieser Dienst, den der Herr hier an den Jüngern tut, wenn er sagt, ihr seid meine Freunde. Und ihm ist das wichtig, diese Nähe, diese Intimität, dieses vielleicht für uns Ungewohnte. Das ist ihm so ganz wichtig. Ich habe mir die Frage gestellt, als ich diese Figur dann bei mir stehen hatte, habe ich einen Freund? Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin, der du vertraust? Und wenn es mal ganz eng wird, wo du jederzeit anrufen kannst, hingehen kannst, sagen kannst du, ich muss mit dir sprechen, ich habe da was auf dem Herzen, mit dem ich nicht mehr alleine klarkomme. Ich glaube, Jesus war es ganz wichtig, dass diese Freundschaft da ist, von ihm zu seinen Nachfolgern, zu dir und zu mir. Und das ist damit verbunden, dass ich es auch zulasse. Und ich habe bei mir selbst bei der Vorbereitung gemerkt, mir geht es ähnlich wie bei der Fußwaschung bei den Adventisten. Da geht es mir auch außerhalb der Fußwaschung so, dass ich diese Nähe teilweise kaum ertragen kann. Das geht mir ja schon bei Menschen so. Und das geht mir bei Jesus letztlich auch so. Da schiebt sich was dazwischen, ich verstehe das nicht, ich kann es nicht deuten oder das passt jetzt eigentlich gar nicht, ich fühle mich gerade ganz anders, da bin ich unsicher. Und Jesus möchte trotzdem, dass dieses Aufeinander angewiesen sein, dass das auch im Leben komplett da ist. Weinstock und die Reben und dieser Lebensstrom, der geht durch und die Rebe, wenn du die abschneidest und zu früh abschneidest, dann verdorrt sie und dann ist damit nichts anzufangen. Die Trauben sind sauer, man kann sie nicht essen, man kann sie eigentlich auch nicht zum Getränk verarbeiten, es geht nicht. Und der Lebenssaft, der da fließt, das ist die Liebe. Ein extra Thema, ein Begriff, der so vielfältig ist, den man gar nicht erklären kann. Und doch spürst du, wenn der Lebenssaft fließt, wenn Liebe da ist. Und Jesus sagt, diese Liebe werden die anderen Menschen erkennen, an euch, wenn ihr das untereinander sozusagen fließen lasst, strömen lasst. Und mit dieser Liebe, mit diesem Lebensstrom verbunden, ist noch etwas Tröstliches, wenn wir auf den Endpunkt denken, auf die weite Zukunft oder die nahe Zukunft, wie auch immer. Im Haus des Vaters, sagt Jesus, sind viele Wohnungen und für jeden seiner Nachfolger ist dort eine Wohnung. Und jetzt kommt ein Herzensanliegen von Jesus. Jesus sagt, ich werde dich zu mir nehmen, weil ich will, da wo ich bin, sollst du auch sein. Wow! Das ist für mich so tröstlich, das ist so, wenn dazwischen so vieles schief geht, so vieles verletzt wird, aber es bleibt etwas, dass Jesus möchte, dass wo er ist, dass ich da auch bin. Das heißt, ihm ist es wichtig, dass wir zusammen sind. Das ist für mich ganz, ganz tröstlich geworden. Und ich glaube persönlich, ich spüre das in meinem Lebensweg und auch in mir drin, ich glaube, wir haben heute in unserer Zeit auch besonders ein Problem von Einsamkeit. Mein Leben ist relativ selbstorganisiert, selbstbestimmt und dafür muss ich dann doch, ja, und manches ist verletzt in diesem, ich will das doch packen, ich will doch leben. Und dann muss ich da ein Opfer bringen, das ist letztlich die Einsamkeit. Und Einsamkeit kann unabhängig von der Gemeinschaft sein, das kann unabhängig davon sein, dass du in einer Familie eingebunden bist, vielleicht auch gut eingebunden bist, es kann trotzdem sein, dass du einsam bist. Weil du im Innersten, weil da was vielleicht quergekommen ist, weil etwas verletzt ist, was du gar nicht aussprechen kannst. Und Jesus lädt ein, er sieht ja die Einsamkeit bei dir und mir, er lädt ein zu seinem Tisch. Und wir feiern heute Abendmahl und da geht es immer um einen Tisch, wir sagen in der Gemeinde Altar dazu. Als ich jetzt im Oberallgäu mit meiner Frau im Urlaub war, da haben wir so ein Museum angeguckt. Wir haben früher die alten Bauern, wir haben die früher gelebt. Da gab es eine Stube. In der Küche gab es auch eine Arbeitsplatte, aber in einer Stube gab es einen Tisch. Einen Tisch. Da gab es eine Bank, vielleicht eine Eckbank, und Stühle. Um diesen einen Tisch haben sich die Menschen, die Familie, die Angehörigen, die Freunde versammelt. Meistens war dieser Tisch so angeordnet, dass in dieser Ecke da oben der sogenannte Herrgottswinkel ist. Aus der Tradition, aus dem Glauben der Bergbauern war dann dort ein Kreuz, da standen Blumen, war vielleicht noch irgendein Bild von Jesus, der Herrgottswinkel. Das heißt, dieser Tisch war das Zentrum. Und dieser Tisch war sozusagen, der war der Ort, wo das elementare Grundbedürfnis des Menschen nach Gemeinschaft gestillt werden konnte. Und ich betone konnte. Denn an diesem gemeinschaftsstiftenden Tisch, da kann es Streit geben, das kennen wir aus den Familien. Streit, da können Verletzungen passieren, mit Worten, mit der Tat. Und doch ist das der Ort, wo Freundschaft entstehen kann. Wir gehen heute zum Abendmahl. Und Jesus, ist es wichtig, dass du ganz nah zu ihm kommst. Und dann hat er eigentlich nur eine Botschaft, die wir heute nicht nur hören dürfen, sondern auch schmecken dürfen. Eine Botschaft für dich, für dich, für dich. Ganz einfach, für dich. Wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, dann wird es so sein, dass du sagst, Mensch, ich habe eine ganz gute Freundin, ich habe einen ganz guten Freund. Mit dem tausche ich innerste Dinge aus. Wenn es mir mal schwer ist oder wenn ich was ganz, ganz Wichtiges habe, tausche ich aus. Und wenn es mal ganz schwer wird, dann kann ich da jederzeit hin. Ich vertraue, ich stehe zu der anderen Person und die steht zu mir. Wir stehen zusammen. Es kann auch sein, dass ich mich für die Person aufopfere, wenn es nötig ist. Und Jesus setzt noch einen drauf. Er sagt, so ein richtiger Freund, das ist jemand, der sogar das Leben für den anderen lässt, der sich ganz aufgibt, ganz einsetzt, wenn es sein muss für den anderen. Mir fiel die Geschichte, die vor ein paar Wochen passiert ist, ein, habt ihr aus den Zeitungen entnommen, dieser kleine Junge, der bei der Wanderung durch den Wald plötzlich in diesen Schacht kippt, weil dort die Balken ja, sich verschoben haben, keine Ahnung, und tief abstürzt. Und dann die Erzieherin nachspringt. Ich denke, krass, lies nochmal nach, vielleicht kommt nochmal ein detaillierterer Bericht. Hat sie vielleicht eine Lampe gehabt, hat sie ein Seil gehabt? Nein, die ist einfach nachgesprungen. Und dieser Schacht war keine 5 Meter, der war 20 Meter tief. 25 Meter. Unvorstellbar. Einfach nachgesprungen. Und sie hat das Leben dieses Jungen gerettet. Und Jesus, da gibt es Schächte in unserem Leben, die sind vielleicht viel tiefer. Und jetzt erlaubt mir das Bild, das ist sicherlich ganz brüchig. Jesus springt nach. Wir versinken und Jesus springt nach. Er gibt sein Leben für uns. Und selbst seine ärgsten Feinde haben damals gesagt, er ist der Freund der Zöllner und Sünder. Dieses Gesindels, was völlig außerhalb der Gesellschaft eigentlich steht, er ist ein Freund. Und das macht den Freund aus. Im Äußersten gibt er sein Leben für den anderen. Jesus geht es, so habe ich den Text hier verstanden, um eine neue Innerlichkeit. Paulus schreibt den Galatern an einer Stelle: Ihr habt Christus angezogen. Ich stelle mir wirklich vor, ich ziehe ein Hemd über, ich ziehe eine Jacke über, das umfängt mich, das birgt mich. Ihr habt Christus angezogen, seid nicht Sklaven und Unmündige, sondern Freunde, Söhne und Töchter, ergänze ich hier an der Stelle. Und das ist die Freiheit. Also nicht mehr das Gebot, du sollst, du musst den und den lieben, du musst das und das tun. Das Gebot ist aufgehoben, sondern der neue Bund. Und das ist das, was Jesus gebietet. Du bist mein Freund, wenn du das tust, was ich dir gebiete. Das ist das neue Gebot, der neue Bund. Und der heißt so: Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Und ich ergänze, es ist auch so gesagt, so könnt ihr den Nächsten lieben, aber nur in der Reihe. Das ist der neue Bund, das neue Fundament. Und es ist genau diese Liebe, diese starke Liebe von Jesus, die letztlich mich, meine Nächsten, unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft, unsere Kommune, letztlich die ganze Welt verändert. Und wenn wir heute Abendmahl feiern, dann hat Jesus damals am Passafest zu den Jüngern gesagt: Es hat mich verlangt, das mit euch zu feiern. Es ist das Letzte, was wir jetzt feiern auf Erden, und dann werden wir es wieder feiern im Himmel. Und ich denke, wir brauchen diesen Bereich immer wieder. Wir brauchen die Erinnerung, es ist ein Erinnerungsmahl. Wir brauchen immer wieder die Erneuerung, wir brauchen letztlich die Heilung, weil so vieles an Innigkeit, Liebe und Nähe und Freundschaft auch zerbrochen ist. Und Petrus, das hatte ich schon angedeutet, Petrus hat etwas erfahren von diesem Zerbruch. Petrus reagiert als Knecht, als Sklave. Er sagt: Nein, meine Füße sollst du nicht waschen. Das kann nicht sein, dass du der Meister, mir jetzt der Diener bist. Ich will das nicht. Er reagiert im alten Gebot als Sklave. Du bist der Meister, ich bin Petrus, ich kämpfe für dich, ich folge dir nach. Lass gut sein. Aber Jesus ist ja gekommen, um nicht alles beim Alten zu lassen. Er dreht es ja um. Er, der eigentlich Jahwe selbst ist, er kniet sich herab und tut diesen Knechtsdienst, damit Petrus nicht mehr als Knecht reagieren muss, sondern als Freier. Als Sohn. Ich habe mir bei der Vorbereitung am Schluss für mich die Summa, ich habe mir gewünscht, ich möchte das auch erleben, immer wieder. Und ich habe schon etwas davon erlebt und ich möchte mehr davon erleben, dass Jesus ja, mich in seine Nähe zieht. Das passiert nicht nur im Abendmahl. Das passiert in so vielen anderen Situationen, die so sehr alltäglich sein können. Aber ich hatte das in einem Artikel gelesen, über 90% unseres Lebens sind Banalitäten im Sinne von einfachen Situationen. Und wenn Jesus da nicht hereinkommt, dann ist ein großer Teil unseres Lebens ihm vorenthalten. Das ist nicht so toll. Ich möchte mir von meinem Freund Jesus die Füße waschen lassen. Aber ich muss gestehen, in mir steht ein Petrus auf, der das nicht zulassen will. Diese Umkehr, der einfach Probleme damit hat. Ich möchte aber Anteil haben an ihm. Ich möchte da dann mal sein, wo er ist. Und ich möchte das jetzt auch schon. Ich möchte eigentlich so mit seinen Augen hören, mit seinen Augen sehen, mit seinen Ohren hören, so wie wir das auch in unseren Liedern im Lobpreis immer wieder singen. Und letztlich von dem Bild des Tisches gesehen, ich möchte an seinem Tisch sitzen. Ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben, dass meine Verletzungen heilen und dass seine Liebe in mich strömt, so wie beim Weinstock und bei den Reben. Ich denke, diese Figur hier, Das ist ein Thema meines Lebens, vom Vater und Sohn, an dem ich intensiv arbeite. Aber es steht für insgesamt für Freundschaft. Ich persönlich glaube, dass wir jederzeit und auch jetzt heute hier, auch mit dem Abendmahl, was wir jetzt feiern, dass wir eingeladen sind in diese Innigkeit. Und ja, dass wir es, wenn wir es können, zulassen, dass er sich beugt und dass er uns die Füße wäscht. Und es wird bei uns Heilung bringen, Veränderung auf jeden Fall. Und wir werden staunen. Amen.